Genau, Sie sehen schon, ich habe es ein bisschen eingeengt auf die Literaturdidaktik, damit wir das etwas fokussierter betrachten können. In ihrer sehr hilfreichen Klafki-Monographie haben Meinert und Hilpert-Meyer vor 10 Jahren sich die Mühe gemacht, in fachdidaktischen Kompendien danach zu fahnden, welche Relevanz der Name Klafki einnimmt. Das magere Ergebnis, jetzt gehen wir es gar nicht mehr. De facto wird Klafki in den jüngeren Fachdidaktiken, wie wir jetzt belegt haben, kaum rezipiert. Ironisch lässt sich deshalb anmerken, dass wir es durchaus als positiv betrachten würden, wenn mehr Fachdidaktiker und Fachdidaktikerinnen wenigstens Angst vor Wolfgang Klafkis allgemeiner Didaktik hätten. Die meisten unter ihnen nehmen Klafki ganz einfach nicht zur Kenntnis. Und ein wenig härter heißt es an anderer Stelle, dass der knappe Hinweis auf fachdidaktische Kompendienliteratur eher negativ ausfällt, muss kein Argument gegen den Schlüsselproblemansatz sein und ist eher ein Hinweis auf den Zustand der Fach- und Bereichsdidaktiken. Dieser Befund scheint denjenigen an eine etwas unangenehme Lage zu bringen, der antritt, etwas zum Zusammenhang von Klafkis allgemeiner Didaktik und der Fachdidaktik Deutsch zu sagen. Denn was hätte der zu sagen? Klafki spielt in der aktuellen Fachdidaktik keine Rolle. Das wäre zwar eine klare Aussage, aber kaum Stoff für 30 Minuten. Als Ausweg wäre danach zu fragen, wieso Klafki bei uns auf Bescheiden, Resonanz stößt, Ignoranz oder doch Angst. Und gilt das nur für die explizite Auseinandersetzung mit dem Wissenschaftler Klafki oder auch für die von ihm vertretenen Positionen? Um aber einzelne Rezeptionsbarrieren oder Attraktionen besser identifizieren zu können, isoliere ich an dieser Stelle 3 Aspekte. Erstens das Primat der Didaktik vor der Methodik, zweitens das Verständnis von Schulfach und Fachwissenschaft und das Verdikt über eine Abbilddidaktik und drittens die Rolle der didaktischen Analyse. In ihrem programmatischen Aufsatz Elemente zu einer kritischen Literaturdidaktik setzt Christa Bürger 1974 bereits im Titel ein Fußnotenzeichen. Dieses gilt dem Wort Didaktik. Die Anmerkung lautet: Auf die Schwierigkeiten einer terminologischen Abgrenzung der Begriffe Didaktik und Methodik ist verschiedentlich hingewiesen worden. Didaktik wird im Folgenden verstanden als Theorie der Bildungsinhalte und des Lehrplans. Das Zitat stammt aus Klafkis Eintrag Didaktik und Methodik in Grotthoffs Pädagogiklexikon und geht bekanntlich auf weniger zurück. Auf den ersten Blick hat man nicht den Eindruck, dass sich hinter dieser Explikation etwas verbirgt, dass das Potenzial zu Kontroversen hätte. Insofern mag es überraschen, liest man in einer Sichtung literaturdidaktischer Positionen der 1970er Jahre bei Peter Stein 1980, dass er Bürgers Beitrag einschätzt als ein, Zitat, im linken Zusammenhang mehr beharrender, Zitat Ende, und hierfür die Anlehnung an Klafkis Didaktikbegriff verantwortlich macht. Wieso diese Zuschreibung erfolgt, wird in Steins Aufsatz nicht ganz klar. Ich vermute, dass für Steins Klafki-Komplex die Festlegung der Didaktik auf die Selektion und Konstruktion von Inhalten sorgt. Die Rede von den Inhalten nämlich widerstreitet den Topoi einer in den 1970er Jahren auf den Weg gebrachten Rezeptionsdidaktik und ihrem Fokus auf die individuelle Bedeutungsgenerierung durch die Schülerinnen. Was nämlich wären im durchaus konventionellen Verständnis curriculare Inhalte des Literaturunterrichts? Zweifellos doch primärliterarische Texte. Haben diese als solche aber feststehende Bildungswerte im Sinne Klafkis? Oder gewinnen sie diese erst, wenn man sie entsprechend liest? Etwa als spezifische Perspektiven auf Probleme der Menschheit oder auch als Paradigma poetischer Formgebung. Bejaht man dies, wird man einer halbwegs radikalen Rezeptionsästhetik mit ihrem starken Ansatz auf die sogenannte Polyvalenzkonvention gegenüber verdächtigt. Statt die Polyvalenz in literarischen Anschlusskommunikationen stark zu machen, tendierte man nämlich eher dazu, sich auf eine inhaltliche Lesart des poetischen Textes zu fixieren. Und damit bewegte man sich im Fahrwasser der nicht allein von der Rezeptionsdidaktik skandalisierten Position einer irgendwie superioren Interpretation. Sehr viel ausführlicher verbindet Jürgen Kreff 1977 seine wirkungsmächtigen Vorschläge zur Unterrichtsplanung mit Positionen Klafkis. Dabei problematisiert er die Privilegierung der didaktischen Analyse, dazu gleich mehr. Er arbeitet sich aber auch an Antinomien ab, die letztlich hinter der Kritik Steins zu vermuten sind. Kreft lobt im Grundsatz den Fragekatalog Klafkis und transformiert ihn literaturdidaktisch, woraus dann die erste Frage wird, welchen allgemeinen Sinnzusammenhang ein Text in erster Linie der Gegenstand von Literaturunterricht spezifizieren. Erstens, wofür soll der Text bzw. etwas, das in ihm enthalten ist, exemplarisch, repräsentativ, typisch sein? Zweitens, wo lässt sich das an ihm zu gewinnende Einsichten, Methoden und so weiter später als Moment fruchtbar machen? Ohne hier bereits in die Kritik der didaktischen Analyse einzusteigen oder die Frage zu traktieren, ob es eigentlich im Sinne Klafkis konsequent ist, einen poetischen Text als Gegenstand oder Thema auszuweisen, bleibt meines Erachtens festzuhalten, die Antwort auf diese Fragen setzt eine mehr als rudimentäre Interpretation durch die Lehrperson, die Literaturwissenschaft, notwendig voraus. Entsprechend lese ich auch Kreft, der diese Frage zunächst mit Blick auf die Marginalisierung der Sachanalyse bei Klafki traktiert. Später konstatiert er dann aufschlussreich, und ein etwas längeres Zitat, die Lehrerinterpretation kann inhaltlich keine Norm abgeben, weil sie unvermeidlich perspektivisch ist, von durch Sozialisation und individueller Biografie bestimmten Standort abhängig ist und sein muss, wenn sie auf das eigene Leben appliziert werden soll. Die Biografie der Schüler ist eine andere, eine je andere, und sie befinden sich in der Regel alle auf einer anderen Entwicklungsstufe als der Lehrer. Wenn sie den Text überhaupt verstehen und auf sich applizieren sollen, dann können sie das nur ihrer Stufe entsprechend. Die wahrste Interpretation ist für sie so lange unbrauchbar, wie sie auf einer ihnen nicht erreichbaren Stufe liegt. Ja, eine solche Interpretation im Unterricht dargeboten verhindert nur, dass die Schüler ihre Interpretation entwickeln. Freilich ist diese dann entwickelbar, eine höhere Stufe der Entwicklung kann dann angebahnt werden. Das längere Zitat dokumentiert meines Erachtens, dass auch Kreft das Problem nicht sauber löst. Einerseits bindet er die Interpretation an die spezifischen biografischen Perspektiven der Interpreten und muss damit eine Vielfalt je legitimer und stets individueller Lektüren unterstellen. Andererseits basiert seine Literaturdidaktik auf dem Konzept interagierender Entwicklungslogiken und in diesem Kontext muss oder darf er unterstellen, dass sich bei der Interpretation die Kompetenzstufen zwischen Lernenden und Lehrenden stufenförmig unterscheiden. Hieraus wird das Mandat abgeleitet, Methoden zu implementieren, um das defizitäre Textverständnis zu heben. Auch wenn er den Texterfahrungen der Jüngeren ausdrücklich nicht einfach ein Defizit attestieren will, ist es de facto doch auch bei Kreft so, dass die Lehrkraft jene Stufen des Verstehens konkretisiert, die das Ziel der unterrichtlichen Kommunikation ausmachen soll. Damit findet er zurück zu einer Affirmation der Leitfragen Klafkis. Gleichsam verfällt auch seine Literaturdidaktik der wirkungsmächtigen rezeptionsästhetischen Kritik. Heute sind die historischen Kriegsbeile nicht allzu tief vergraben und ganz sicher nicht auf ewig musealisiert. Die Orte und Anlässe der Kämpfe sind allerdings vordergründig andere. Noch immer aber wird der Polyvalenzschlachtruf angestimmt, sobald sich der Verdacht einstellt, der Literaturunterricht wolle auf ein bestimmtes Textverständnis hinaus. Für den Literaturunterricht mag das erklären, weshalb man einerseits Klafki gern zitiert, wenn es um die grundsätzliche Diskriminierung von Didaktik und Methodik geht, sich aber schwer tut, wenn Didaktik auf die Elaboration normativer Inhalte verpflichtet werden soll. Ob dieses Bedenken Klafki gerecht wird, ist eine Frage, die rezeptionstheoretisch nur eine sekundäre Rolle spielt. Zweitens, das Verständnis von Schulfach und Fachwissenschaft und das Verdikt über eine Abbilddidaktik. In Klafkis Sichtung allgemein didaktischer Perspektiven heißt es, dass diese auch für jede Fachdidaktik Geltung besitzen müssten und Fachdidaktische Entscheidungen können nicht aus den einzelnen Fachwissenschaften abgeleitet werden, da Schulfächer, in denen es um die Vermittlung eines elementaren Wirklichkeits- und Selbstverständnisses geht, und Fachwissenschaften nicht notwendig kongruent sind. Die Einzelwissenschaften entwickeln als solche keine hinreichenden didaktischen Auswahlkriterien, wiewohl didaktische Entscheidungen nicht ohne Bezug auf die jeweiligen Bezugswissenschaften gefällt werden können. Fachdidaktiken müssen als selbstständige wissenschaftliche Disziplinen im Beziehungsfeld von Erziehungswissenschaften und Fachwissenschaften bzw. allgemeiner Didaktik und Fachwissenschaften entwickelt werden. Ja, auf der einen Seite muten solche Thesen evident an. Tatsächlich repräsentiert der Deutschunterricht, zumal in seiner Gänze, nicht die Ordnung der Germanistik. Daraus ließen sich indes auch andere Konsequenzen ableiten. Was bei Klafki anklingt, ist indessen ein hegemonialer Anspruch bildungstheoretischer Didaktik, den Fachdidaktiken Bildungsziele vorzugeben, die diese dann in Einklang mit ihren fachwissenschaftlichen Bezugswissenschaften zu bringen hätten. Liest man das so oder spricht man auch nur vom Umschlag, Zitat, in ein dependentes Verhältnis, so Plöger, dann wären Fachdidaktiken deswegen Vermittlungswissenschaften, weil sie zwischen allgemeiner Didaktik und Fachwissenschaft zu vermitteln hätten und hierfür in einem ominösen Beziehungsfeld zwischen beiden in einer prekären Autonomie agieren sollten. Für Fachdidaktikerinnen ist eine solche Verortung aus diversen Gründen nicht attraktiv. Zum einen ist besagtes Beziehungsfeld nur ein abstraktes Postulat, dem kein diskursives Korrelat entspricht, wenn ich recht sehe. Zum anderen ist nicht klar, inwiefern der Anspruch der allgemeinen Didaktik als Wissenschaft kompetent für allgemeine Bildungsziele zu sein, berechtigt sein kann. Erstens räumt auch Klafki in seinem zweiten Prinzip ein, dass es dafür historisch gesehen kein normatives System mehr gibt. Mit anderen Worten, hier handelt es sich um politische Fragen, die auf Diskussionen reagieren mögen, in denen sich kompetente Allgemeindidaktiker und andere beteiligen. Zweitens wäre bei dieser Top-Down-Distribution, die Klafki übrigens an anderer Stelle als Fehlerwartung der Fachdidaktiken zurückweist, nicht mitgedacht, dass es in der Domäne bereits Bildungsvorstellungen gibt, die seit knapp 200 Jahren diskutiert werden. Sprachbildung und literarische Bildung im Fall des Faches Deutsch. Es ist kaum zu erkennen, dass diese Arbeiten von der Allgemeindidaktik dergestalt rezipiert worden seien, dass dies einen identifizierbaren Impact für deren Prinzipienbildung gehabt hätte. Dies führt dazu, dass die Ansprüche regelrecht in der Luft hängen und dass es von anderen als wissenschaftlichen Gemeinsamkeiten abhängt, ob in bestimmten Zeiten Ziele wie Emanzipation, Solidarität oder Ich-Identität geteilt werden. Das bedeutet nicht, dass fachübergreifende didaktische Diskussionen für die einzelne Fachdidaktik uninteressant sein müssen. Im Gegensatz kann es auch für die einzelne Fachdidaktik von Relevanz sein, wenn allgemein über etwas wie Kompetenzorientierung gestritten oder empirische Unterrichtswissenschaften, zum Beispiel Befunde zur Effizienz von Smartboard-Nutzung, vorliegen und so weiter. In seiner Studie zur Wissenschaftsorientierung des Unterrichts greift Klafki ähnliche Fragen noch einmal auf, indem er sich der rhetorisch überaus wirksamen Formel der Abbilddidaktik bedient. Hier konstatiert er aber nicht nur, dass es ein abbildhaftes Verhältnis von disziplinärer Wissenschaft und Schule nicht geben dürfe, zumal sich Schulfächer auch aus mehreren oder gar keinen Unterrichtsdisziplinen proviantierten, das nimmt er zum Beispiel für den Sport an. Er postuliert auch, dass es die didaktisch akzentuierte Aufgabe der Fachlehrkraft sei, Zitat, Wissenschaft unter didaktischen Fragestellungen nach ihrem Lösungspotenzial für Lebensprobleme und nach ihren Grenzen zu befragen. Was mit der Forderung nach, Zitat, Entwicklung relativ eigenständiger Fachdidaktiken in Verbindung gebracht wird. Nun ist das Feindbild der Abbilddidaktik bei Lichte betrachtet verschrobener, als sein frequenter Gebrauch denken lässt. Insbesondere im Fall der Germanistik, die systematisch abzubilden, eher schwierig sein dürfte. Fachhistorisch sollte man überdies realisieren, dass zumal für die politisierte kritische Literaturwissenschaft der 1970er und 80er Jahre eine relativ starke Konvergenz zu den Leitbegriffen des pädagogischen Diskurses dieser Zeit zu unterstellen ist. Hier wie dort wurden im Zeichen der Ideologiekritik emanzipatorische wie anti-emanzipatorische Effekte beleuchtet und Traditionen kritischer Aufklärung besporen. Diese Gemengelage mag auch erklären, dass in der Konstituierungsphase der Fachdidaktik etwa für Christa Bürger die Differenz zwischen Literaturwissenschaft und Didaktik als gering eingestuft wurde. Im Prinzip herrschte in diesem Kreis die Vorstellung, dass es wesentlich darum ginge, über das Lehramtsstudium und einschlägige Publikationen eine kritische Literaturwissenschaft zu stärken, um Lehrkräfte für einen entsprechend auf Ideologiekritik verpflichteten Unterricht zu disponieren. In der Konsequenz verfolgte auch Kreft eine Art Konvergenztheorie, wenn er die Interaktion zwischen Literaturdidaktik und Wissenschaft thematisierte. Diese Konvergenz erkannte er namentlich in dem zunehmenden Interesse an Prozessen literarischen Verstehens allgemein, das von den Lernenden schließlich einschlösse. Geht es um Positionierung zum Wissenschaftsprofil neuerer Fachdidaktiken, ist für das Fach Deutsch zweifellos Hubert Iwus Studie zur Wissenschaftlichkeit der Didaktik der deutschen Sprache und Literatur von 1977 hervorzuheben. Ausgangspunkt der systematischen Überlegungen Iwus ist, dass sich die Fachdidaktiken Mitte der 1970er Jahre zwar wissenschaftsorganisatorisch etabliert haben, gleichwohl Probleme hätten, eine Übereinkunft über das spezifisch Didaktische in seinen Eingrenzungen und Beziehungen und über die Methoden seiner wissenschaftlichen Bearbeitung herzustellen. Diese Schwierigkeiten führt Iwu darauf zurück, dass die Vorstellungen davon, was eine wissenschaftliche Didaktik, die theoriegeleitetes Handeln ermögliche, sein könne, überaus heterogen seien. Iwu sieht zwar bei Klafki am ehesten das Potenzial, unterschiedliche Ansätze zu umfassen, übernimmt aber letztlich nicht dessen Sicht, sondern setzt auf Fachdidaktik als auf eine zu entwickelnde Fachunterrichtswissenschaft mit umfassenden empirischen Aufgaben. Springt man aus den historischen Diskussionen um die Konstituierung fachdidaktischer Lehrstühle in unsere Gegenwart, so zeigt sich dort, dass erwartungsgemäß noch immer über den Ort der Fachdidaktik Deutsch debattiert wird. Zwar hat sich die von Iwu und anderen nicht zuletzt dem Bildungsrat vertretene Auffassung durchgesetzt, die Fachdidaktiken institutionell mit den Fachwissenschaften zu alliieren. Ausnahmen sind die Grundschulpädagogik, Hamburg, Integration in den Erziehungswissenschaften und Nürnberg-Erlangen mit einem umfassenden fachdidaktischen Department. Doch mit solchen organisatorischen Einbettungen sind selbstverständlich nicht die Diskussionen darüber versiegt, wie praktisch die Fachdidaktik als Wissenschaft sein darf, wie breit sie ihr Arsenal an Bezugsdisziplinen einschätzt, was die zukunftsträchtigen Qualifikationswege sein dürften und so weiter. Dass die allgemeine Didaktik in ihrer bildungstheoretischen Prägung für all diese Selbstvergewisserung gegenwärtig eine privilegierte Rolle spielte, vermag ich nicht zu sehen. Drittens zur didaktischen Analyse. 1967 kommentierte Klafki seine Erfahrung mit der Rezeption seines Konzepts der didaktischen Analyse, indem er auf unintendierte Dogmatisierung im Rahmen der zweiten Phase der Lehrkräftebildung hinwies. Wahrscheinlich ist einer der Gründe für jene problematische Dogmatisierung meines Entwurfes darin zu sehen, dass die Fachdidaktik dieses Konzept nur selten kritisch und produktiv aufgenommen, modifiziert und in seinem Sinn und seinen Grenzen angesichts konkreter Unterrichtsbeispiele durchleuchtet haben. Nur wenn man den Ansatz der didaktischen Analyse als einen Versuch versteht, grundsätzliche pädagogische Reflexion in Gang zu setzen und erforschbare Fragestellungen herauszuarbeiten, wird man vor Kurzschlüssen und falschen Dogmatisierungen, aber auch von einer Verurteilung im Bausch und Bogen gefeit sein. Aufgenommen wird Klafkis Analysemodell in einem jüngeren Beitrag des Literaturdidaktikers Thomas Zapka. Ihm geht es darum, das Modell einer didaktischen Analyse literarischer Texte zu erarbeiten, mit dessen Hilfe sich Lehrkräfte textseitige Verstehensanforderungen und Potenziale verdeutlichen sollen, um ihren Unterricht entsprechend abzustimmen. Zudem sollen durch weitere Instrumente ergänzt professionelle Kompetenzen von Lehrkräften erhoben werden. Mit Klafki will er fragen, hat der Text einen exemplarischen Bildungswert für die Fähigkeiten des Textverstehens überhaupt, für die literarästhetische Bildung, für die Entwicklung der Persönlichkeit, den Aufbau von Weltwissen? Es fällt vielleicht an dieser Stelle schon auf, dass er einen jungen Klafki rezipiert und auch weitere Transformationen, komme ich gleich noch drauf, nicht berücksichtigt. Die Rede vom Bildungswert soll, so liest Zadka-Klafki, nicht Statisches oder Universales konnotieren, sondern normative Gehalte in den Blick nehmen, die in doppelter Relativität historisch und sozial als angemessen erachtet werden. Diese normative Relativierung ermöglicht ihm, jetzt kommt's, Herr Benner, mit Reading Literacy, eine Basiskompetenz des Deutschunterrichts als Bildungsziel aufzufassen. Hier fällt allerdings auf, dass Zadka Klafkis Unterscheidung unberücksichtigt lässt, die dieser später vornimmt, wenn er analytisch zwischen den dezidiert kritisch-emanzipatorischen Zielsetzungen und eher instrumentellen Zielen differenziert. Dies nicht zu berücksichtigen ist insofern schade, als Klafki die Relativität dieser Differenz betont, um eine Diskussion darüber anzustoßen, wann instrumentelle Ziele in kritisch-emanzipatorischer Sicht relevant werden können. Wenn ich recht sehe, wäre eben dies der Zusammenhang, auf den auch Zadka hinaus will, wenn er der These einer grundsätzlichen Dichotomie von Lesekompetenzmodellen mithilfe kognitionspsychologischer Kategorien widerspricht. Zitat: Ästhetisches Verstehen wird in diesem Beitrag nicht als ein ganz anderes Verstehen aufgefasst. Während Klafki allerdings historisch und mit Blick auf die soziale Situation argumentiert, folgert Zadka mit verstehenstheoretischen Modellen. Auf diese einzugehen ist hier nicht der Ort. Charakteristisch ist indessen, dass sich Zadka auch dann, wenn er über Caspar Spinners Thesen zur literarischen Bildung das Lernen aus literarischen Texten fokussiert und sich damit der primäreren Zielebene Klafkis zu nähern scheint, de facto dessen Orientierung auf umfassende Lernziele wie Selbstbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit ausblendet. Zu konzedieren ist zwar, dass Klafki selbst davor warnt, jene höchsten Lernziele reflexartig überall zu platzieren. Jedoch bleibt bemerkenswert, dass im fachdidaktischen Analyseraster zwar von Bildungswerten gesprochen wird, dies aber nicht in jenem bildungstheoretischen Verständnis, das Klafki dazu führt, einen primären Horizont fachdidaktischer Modellierung abzustecken. Der primäre Horizont der Bereichs- und Fachdidaktiken ist der Horizont der Allgemeinbildung. Die Grundfrage lautet, welchen Beitrag können Fachwissenschaften zur Entwicklung des Welt- und Selbstverständnisses junger Menschen als der Basis von kritischer Urteils- und Handlungsfähigkeit, Selbst- und Mitbestimmungsfähigkeit leisten, angesichts gegenwärtiger und somit voraussehbar zukünftiger Probleme und Risiken, aber auch der positiven Möglichkeiten der modernen Welt. Die Entfaltung dieser Frageperspektive auf die Fachwissenschaften hin können die Bereichs- und Fachdidaktiken nur in Kooperation mit der allgemeinen Didaktik und einer generellen pädagogischen Zieltheorie leisten. Ganz offensichtlich sieht Zadka die Notwendigkeit einer solchen Kooperation nicht. Und tatsächlich stellt sich die Frage, weshalb die Literaturdidaktik für die avisierte Perspektivenentfaltung auf die allgemeine Didaktik angewiesen sein sollte. Letztlich wird das auch bei Klafki meines Erachtens nicht deutlich. Dass entsprechende Perspektiven schließlich auch autonom verfolgt werden können, dokumentieren einschlägige Programmschriften der Literaturdidaktik. Sie zeigen im Übrigen ebenso, dass mit den jeweiligen Vorstellungen über eine literarische Bildung oder eine Bildung durch Literatur auch je spezifische bildungsaffine Gegenstandstheorien einhergehen. Man denke nur an die mit Schillers Briefen zur ästhetischen Erziehung assoziierte Traditionslinie oder an Ableitungen aus Marcuses Theorie der affirmativen Kultur. Begreift man Didaktik primär als curriculare Entwicklungsarbeit und hat ein auf Allgemeinbildung ausgelegtes Gesamtcurriculum im Auge, ergibt sich eine größere Plausibilität für eine unverzichtbare Rolle der Allgemeindidaktik, die hier für eine kohärente Ausrichtung fachlicher Curricula an übergreifenden Bildungszielen zu sorgen hätte. Dass sie auch in diesen Prozessen aktuell keine Rolle spielt, die Bildungsstandards kamen ohne entsprechenden Input zustande, ist eine andere Frage. Nimmt Zadka mit dem Aspekt des exemplarischen Bezug auf ein Element kategorialer Bildung bei Klafki, können sich damit allerdings auch für die Fachdidaktik und die Fachwissenschaften unangenehme und mithin interessante Fragen ergeben. Betrachten wir nur die literaturwissenschaftliche Lehre der universitären Germanistik, zeigt sich rasch, dass dort Exemplarität zwar häufig, eigentlich dauernd, in Anspruch genommen wird, im Einzelfall aber fast immer umstritten ist. Mehr noch, bezogen auf die Werkpolitik der Moderne wird Exemplarität etwas, was man avancierter Literatur gerade nicht zusprechen darf. beziehungsweise nur in der Variante exemplarisch, unexemplarisch aufzurufen hat. Zwar liest man de facto poetische Texte als exemplarisch für eine Epoche oder Strömung, für eine gattungspoetische Konstellation, ein Genre oder eine historische Thematik, doch geschieht dies in der Regel mit dem Eingeständnis, dass dies der Sache eigentlich nicht gerecht werde und nur aus einer didaktischen Notlage heraus zu legitimieren sei. In jedem Fall handelt es sich dabei um ein eminent fachliches Problem, wie oft Kräft in seinem Veto gegen die Marginalisierung der Sachanalyse anführt. Die Erforschung von Gattungsstrukturen ist gewiss eine Aufgabe der LW, Literaturwissenschaft, und darin ist eingeschlossen, dass schon die Fachwissenschaft das Verhältnis zwischen den individuellen Texten und der Gattung zu untersuchen hat. Ob Erik Hartmanns für mittelalterlich-höfische Epik repräsentativ ist und wie weit, ob höfische Lebensauffassung und anderes mehr in ihm exemplarisch zur Geltung kommen, ist also nicht erst eine didaktische Fragestellung. Möglicherweise sollte man auch hier unterscheiden zwischen einem stets problematischen Forschungswissen, das kaum Repräsentativitäts- oder Exemplaritätsfragen fokussiert, und einem entproblematisierten Vermittlungswissen, das zur innerfachlichen Orientierung dient, indem solche Fragen etwa in der literaturwissenschaftlichen Einführungsliteratur durchaus eine Rolle spielen. Mit Blick auf die Entwicklung epistemologischer Überzeugungen und wissenschaftspropädeutischer Disposition ist diese Unterscheidung zwar nicht irrelevant, für die Frage nach dem Status der didaktischen Analyse aber zu vernachlässigen. Dass die vielleicht auch nur vermeintliche Vernachlässigung einer fachwissenschaftlichen Analyse bzw. ihre Verortung in der Lehrerbildung und Lehrerfortbildung, diese immer wieder zitierte Fußnote, bei Klafki seitens der Deutschdidaktik nicht auf Akzeptanz gestoßen ist, ist hier die eine Sache. Die zweite betrifft die Alternative. Die einflussreiche Didaktik Hermann Helmers führte in dieser Hinsicht eine Planungssequenz auf, die insbesondere in der fachdidaktischen Analyse bis heute ihren Niederschlag findet. 1a Lernziel, 1b allgemeine Vorbemerkung, 2 sprachliche literarische Analyse, 3 didaktische Analyse, 4 methodische Analyse. Unbedenklich ist auch dies nicht. So ist Helmers Lernziel zunächst eine didaktische Kategorie, für die man heute Kompetenzen oder Standardbezug einsetzen müsste und eigentlich dann auch klären sollte, was man darunter genauer verstehen will. Die erste Analyse verlässt wieder didaktisches Terrain und wartet mit einem fachunterrichtlichen Gegenstand auf, den es nach fachlichen Standards zu traktieren gilt. Dann gelte es, Zitat, in den didaktischen Aspekt rückzuwechseln, wie Helmer schreibt, um vor allem nach dem Bildungswert des Gegenstands zu fragen. Nehme man das buchstäblich als Reihenfolge kognitiver Operation, ergebe sich unweigerlich der Eindruck der Inkohärenz. Man begönne demnach mit einer allgemeinen Bestimmung dessen, was gelernt werden soll, käme dann plötzlich zu einem Gegenstand, zum Beispiel zu einem poetischen Text, um dann in einem weiteren Schritt zu fragen, was dieser fachlich analysiert didaktisch hergibt. Bei Helmers wird diese Inkohärenz dadurch kaschiert, dass ein Dreischritt der Analysen, fachlich, didaktisch, methodisch, zum Planungskern deklariert wird, womit das Lernziel in die Rolle einer wohl nachträglich notierten Formel gedrängt wird. Eben dies ist aber auch unter fachdidaktischen Aspekten mitnichten überzeugender als Klafkis Raster. Erst wenn man dekretierte, dass die heuristisch distinkt gehaltenen Analysen in der Praxis interagieren müssen, also kein Abfolge-Kontinuum zu bilden haben, käme man einer didaktisch reflektierten Planung und damit übrigens auch Klafkis Kern der Unterrichtsvorbereitung näher. Denkbar und im Zeichen einer Kompetenzorientierung wünschenswert wäre es allerdings, dass das bei Helmers vernachlässigte Lernziel basaler zu behandeln, um dadurch die Wahl eines Gegenstandes zu motivieren, also zu fragen, woran kann ich das Gewünschte vermutlich gut lernen und damit der Sachanalyse bereits einen didaktischen Fokus zu geben. Ich komme zum Schluss. Genau. Zum Schluss noch einmal die Frage, gar kein Klafki in der Literaturdidaktik? Vielleicht doch. In den Worten einer jungen Lehrkraft, also ein großes Kriterium für die Auswahl der Lektüren ist Lebensnähe. Also ich finde es wichtig, dass ein Roman oder ein Drama etwas hergibt. das für die Schüler diskussionswürdig ist oder das zum Nachdenken anregt, das also mit deren Lebenswelt auch was zu tun hat. Also, der Vorleser ist eigentlich ein hervorragendes Beispiel. Nicht umsonst wird das jetzt gerade an jeder Schule auch gelesen, aber ja, das ist wichtig und da spielt ja so der Kanon-Aspekt rein ein bisschen und ich finde es wichtig, dass Schüler natürlich auch kanonisierte Werke kennen, aber ich finde es noch wichtiger, dass mit zeitgenössischer Literatur gearbeitet wird. Warum finde ich es wichtig? Es ist näher an der Lebenswelt. Man lernt über Literatur Dinge zu erschließen, seine Umwelt zu beurteilen, also diese Herausbildung einer kritischen Beurteilung von Werten. Auch wenn diese Äußerung explizit wenig mit dem Modell Klafkis zu tun zu haben scheinen, wird man doch befinden können, dass hier de facto ein Standpunkt eingenommen wird, der einem bestimmten Bildungsverständnis folgt, dem eine Orientierung auf kritische Urteils- und Handlungsfähigkeit nicht fernliegt. Andererseits zeigt sich in dieser Einstellung zu einem Lernen über Literatur auch gleich wieder Problematisches. Thematisiert der Unterricht nämlich primär die aktuellen Dinge, über die literarische Texte sprechen, also Sexualität, Schuld, Analphabetismus, um beim Vorleser zu bleiben, dann handelt er nicht von jenem Fachlichen, für das die Lehrkraft ausgebildet wurde, sondern wertend über Gott und die Welt. Auch wenn das nicht intendiert ist, nähert sich dieses Verständnis einem Verständnis von Deutschunterricht als Gesinnungspflege, das 1970 den Literaturwissenschaftler Eberhard Lämmert zu mahnenden Hinweisen auf die Restriktion philologischer Kompetenz motivierte. Hoppla, hatte ich das schon? Da. Der Umstand, ich brauche es glaube ich jetzt nicht ganz vorzulesen, das Argument Lämmerts zielt letztlich darauf, dass der Philologe zwar die textuellen Strategien erklären kann, aber nicht die Dinge, von denen die Texten handeln, also kein Experte in Sachen Tod, Sexualität, Liebe und dergleichen ist. Diese Kritik knüpft an die heftige Kritik an, die bereits in den 50er Jahren dem Lebenshilfekonzept an deutschen Literatur und deutschen Literaturunterricht zuteil wird. Dieses Konzept wird in Phasierungen der Fachgeschichte sehr häufig als kennzeichnend für die Jahre bis zur Publikation der Didaktik Helmers ausgewiesen. Interessanterweise finden sich in diesen Darstellungen selten Hinweise darauf, dass das Lebenshilfemodell eigentlich aus der geisteswissenschaftlichen Pädagogik Knowles und anderer stammt und von der Pädagogik in die Fachdidaktik herangetragen wurde, zum Beispiel von Grotthoff. Als dessen fachdidaktische, also Lebenshilfevertreterin, werden in der Regel Robert Olzhöfer und Erika Essen, übrigens aus Marburg, Oberstudiendirektorin, aufgeführt. Für Erika Essen und ihre starke Fokussierung der Sprachlichkeit poetischer Kunstwerke ist diese Zuschreibung meines Erachtens schwer nachzuvollziehen. Für Olzhöfer, der sein Erziehungsziel zunächst mit dem Leitbild eines ritterlichen Menschen umriss, lässt sich die Erwartung identifizieren, poetische Texte müssten Schülerinnen sittliche Vorbilder liefern. Dass diese Auffassung über die Schulpraxis hinaus noch länger verbreitet war, zeigt auch der Roman Das Vorbild von Siegfried Lenz 1973 über eine Lesebuchkommission. Lenz musste sich allerdings von dem Lehrer und Lesebuchmacher Werner Klose in der Zeit vorwerfen lassen, dass man 1973 bereits zwei Lesebuchgenerationen weiter sei. Auch für die 50er Jahre ist die Gleichsetzung von Unterrichtslektüre und Lebenshilfe nicht frei von Widersprüchen. Bedenkt man die starke Rolle, die asketische Position der Werkimmanenz in der literarischen Kommunikation der Zeit spielen. Während Kaiser mit Das sprachliche Kunstwerk, einer der Päpste der damaligen Literaturwissenschaft, man spricht tatsächlich von der blauen Bibel, sehr vehement alle pädagogische Instrumentalisierung unter der Kategorie Lebenshilfe als dichtungsfern attackiert, ist es immerhin der zweite Papst der Werkimmanenz, Emil Steiger, der in seiner berüchtigten Züricher Preisrede den Dichtern das Erfinden vorbildlicher Gestalten, Zitat, auftrug. Hermann Helmers übrigens, dessen Didaktik ja häufig als Totengräber der Lebenshilfe etikettiert wird, ist in der Erstauflage noch nicht bereit gewesen, sich gänzlich vom Ansinnen der Pädagogik auf Lebenshilfe zu verabschieden. Vielmehr versucht er, Kaiser zu relativieren, indem er zum Beispiel auf eine dezidiert didaktische Kunstliteratur, Brecht und so, hinweist. Wichtiger aber ist sein Schachzug in Richtung der Lebenshilfepädagogen, wenn er darauf aufmerksam macht, dass Lebenshilfe erst dann zünde, wenn man mit den poetischen Texten kognitiv klarkomme. Dergestalt kann er auf die sachliche Textarbeit vor die pädagogische Wirkungsintention rücken und das Thema entschärfen, das allerdings in späteren Auflagen seiner Didaktik auch keine Rolle mehr spielt und einfach gestrichen wird. Fast parallel zu der sachlich-fachlichen Wende bei Helmers entwickelte sich in Einklang mit der Fachwissenschaft die sogenannte kritische Phase. Das erlege ich noch einmal, die Ideologie der Lebenshilfe, nicht aber das Bedenken von, die Bedenken von Kaiser und Lämmert. Später versucht man es mit einem erneuten Zugriff auf Topoi literarischer Bildung und reklamiert die Bedeutung poetischer Lektüre für Identitätsentwicklung, moralisches Bewusstsein, Toleranz, Empathie und Alteritätserfahrung. Mit solchem Modus der Legitimation hat man den Literaturunterricht insgesamt als Angebot probater Bildung ausgewiesen. Dies allerdings oberhalb aller konkreten Kanonisierungsentscheidungen. So bleibt die Praxis der Planung tendenziell unangeleitet. Dort gelangen nun Aspekte ins Spiel, die schon in der Weimarer Republik geltend gemacht wurden. Wenn die Sache aufgehen sollte und positive ästhetische Erfahrungen Platz greifen sollten, müsse die Literatur die Lernenden auch ansprechen, auf sie zukommen. Und hier kommt dann meist ein präsentisch aufgelegter Begriff der Lebenswelt zum Einsatz, weniger wohl durch die wissenschaftliche Literaturdidaktik als durch die Theorien der Praxis. Was in den Vorortentscheidungen der Unterrichtsplanung sich im Kriterium des Lebens... Jetzt habe ich es dekonstruiert. Im Kriterium des Lebensweltbezugs inhaltlich findet, kann die Erwartung auf Lebenshilfe durchlesen sein. Aber es wird in den meisten Fällen, das ist meine These, eher kongruent sein mit dem, was Klafki auch intendiert, wenn er von Gegenwartsbedeutung oder auch vom Fragehorizont der Schülerinnen und Schüler spricht. Vielen Dank. Thank you.